Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Die US Open sind gerade losgegangen, aber hier bei der Challenger Corner, da sprechen wir nicht über Elite-Tennis. Da sprechen wir über die Tour unterhalb der Tour, über die Challenger-Turniere. In diesem Fall über Triest. Da war nämlich der Kollege Florian Heer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich habe gerade schon angekündigt, Florian Heer von tennistourtalk.com, der sich um das große Tennis gar nicht so richtig kümmert. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Du warst in Triest in der letzten Woche. Du hast den Doppelpack mitgenommen von den beiden Turnieren in Italien, Todi und Triest. Was war anders in Triest als in Todi?
Ja, ganz genau. Ich habe die gut 600 Kilometer absolviert aus Umbrien in Richtung Triest. Und die Unterschiede waren schon deutlich zu spüren. Also man hat schon gleich ein anderes Bild vor sich gehabt. Das Turniergelände war hier offen. Also es gibt einen freien Eintritt. Man musste nicht dafür bezahlen. Und es war auch alles etwas lockerer angegangen, wenn es auch darum geht, so die Abstände einzuhalten. Als ich am Montag dort zum ersten Mal aufs Gelände gekommen bin, waren also auch nur die Spieler, die Offiziellen, die Turnierorganisatoren eigentlich hier mit Maske unterwegs. Die Zuschauer haben sich dort eigentlich mehr oder weniger so bewegt, wie sie es auch vor der Pandemie gemacht hätten.
Wir haben Bilder gesehen dann auch aus Triest, unter anderem bei den Matches von Carlos Alcaraz Garcia gegen zum Beispiel seinen Halbfinalgegner gegen Lorenzo Musetti. Und da war es wirklich dicht an dicht gedrängt. Und wie haben die Turnierorganisatoren darauf reagiert? Hast du da mal nachgefragt?
Ja, also man muss fairerweise sagen, zu Beginn des Turniers war auch der Zuschauerzuspruch nicht so groß, dass es da zu wirklich ernsthaften Problemen bei einer Freiluftveranstaltung hätte kommen können. Allerdings dann ab dem Viertelfinale tatsächlich, man hat also gemerkt, dass Musetti ja im Turnier war, Alcaraz auch mit dabei war, da schon viele Augen auf gerade die zwei Jungstars dort gerichtet war und die Leute dann auch außerhalb des Courts sich an den Zäunen entlang dort auch aufstellten. Da war dann diese Hygienemaßnahmen waren also dann nicht mehr dort gewährleistet. Und am Freitagnachmittag gab es dann zum ersten Mal eine Durchsage, dass bitte die Zuschauer ihre Maske tragen sollen, weil das eben bisher auch noch nicht der Fall gewesen ist und die Ordnungskräfte dort auch dann zum ersten Mal ein bisschen hektisch wurden, die Leute dann darauf freundlich, aber eben auch bestimmt darauf hingewiesen haben. Und ich habe hinterher nochmal mit dem Turnierdirektor gesprochen, weil ich eben auch ein bisschen irritiert war zu den Unterschieden zu Todi. Und er also gesagt hat, in Italien gilt ein Mindestabstand von 1 Meter bei Veranstaltungen im Freien. Solange dieser eingehalten werden kann, dann gilt also eben keine Maskenpflicht. Ist das allerdings dann nicht mehr gewährleistet, dann muss eben diese Mund-Nasen-Bedeckung aufgezogen werden. Und deshalb hat man eben am Freitag oder ab Freitag, muss ich besser sagen, dann eben auf diese neue Situation mit den vielen Zuschauern reagiert.
Also dann lass uns mal über das Sportliche sprechen, wenn wir das jetzt hier auch abgehakt haben. Wir müssen ja immer so ein bisschen über Corona dann auch sprechen, wie es dann auch diese Turniere beeinflusst. Wir hatten ein Turnier, was relativ gut besetzt war und vor allen Dingen, was jung besetzt war. Alexei Popperin aus Australien war an 1 gesetzt. Der hat den Weg zum Beispiel in die USA nicht angetreten, ist in Europa geblieben, hat in Nizza zum Beispiel gespielt, dort bei diesem UTS von Patrick Mouratoglou. Der war hier an 1 gesetzt. Antoine Wang aus Frankreich war an 2 gesetzt. Und das, ich habe sie eben schon erwähnt. Lorenzo Musetti zum Beispiel war hier mit dabei mit einer Wildcard und auch Carlos Alcaraz Garcia, der hier per Qualifikation reingekommen war. Und das waren ein bisschen die beiden großen Geschichten dieses Turnieres. So ein Turnier braucht immer große Geschichten und am Ende waren es die beiden Jungstars, die diese Geschichten geschrieben haben. Aber bevor wir auf die beiden zu sprechen kommen, müssen wir auf deutsche Spieler zu sprechen kommen, die hier auch in der ersten Runde angetreten waren. Tobias Kamke zum Beispiel, der war mit dabei. Als Lucky Loser war er angetreten, weil nämlich... Es war Mischa Zverev, der ausgeschieden war, ne? Für Tobias Kamke.
Ganz genau. Mischa Zverev hat ja herausgezogen, aufgrund von persönlichen Gründen, wie es offiziell eben hieß. Und es ging ja bereits das Gerücht rum, dass sein Vater, der in Triest mit dabei war, ja positiv auf Covid-19 eben getestet wurde. Das hat sich ja schon bereits in den Social-Media-Kanälen dann dort angekündigt und ja, hat sich am Ende dann eigentlich ja auch als bestätigt. Und Tobias Kampe hat dann eben den Platz von Mischa Zverev eingenommen und ist somit ins Hauptfeld gekommen. In der Qualifikation ist er ja gegen Alcaraz García im Übrigen eben auch ausgeschieden.
Mhm, genau. Gegen Alcaraz García ist er ausgeschieden, aber kam dann in die erste Runde und da hat er die Chance genutzt. Er hat gegen Roberto Marcora, der hier an 5 gesetzt war, hat er in 2 Sätzen gewonnen. Und du hattest ihn, was jetzt schon fast liebe Tradition geworden ist, hattest ihn im Interview hinterher. Und das Interview mit Tobias Kampe, das hören wir hier.
Ja, man kann auf jeden Fall gratulieren. Guter Start in das Turnier, obwohl man eigentlich gar nicht damit rechnen konnte, noch teilzunehmen. Was war das Gefühl heute auf dem Platz?
Ich mach das mal runter. Ne? Ja, das ist ja immer so ein bisschen nochmal eine extra Chance, wenn man eigentlich schon in der Quali verloren hat und dann jemand rauszieht und man rutscht nach, dann ja, kriegt man, wie gesagt, die zweite Chance. Und das habe ich ganz gut genutzt heute. Ich habe mich auch eigentlich schon während den Quali-Matches ganz gut gefühlt. Hab, wie gesagt, vorher noch gar kein Match auf Asche gehabt. Deswegen ja, bin ich jetzt schon mal froh, auf jeden Fall mindestens 4 gespielt zu haben in der ersten Turnierwoche wieder nach dieser doch etwas längeren Pause, die ja jeder hatte. Und war sehr zufrieden heute mit dem Spiel und bin da gespannt, was dann noch kommt.
Wann hast du denn erfahren, dass du ins Hauptfeld noch gerutscht bist?
Also mehr oder weniger klar war es ja eigentlich schon, weil die Regel eigentlich besagt hat, dass wenn ein Spieler oder ein Betreuer positiv getestet wird, dass der Spieler dann sofort natürlich vom Turnier ausgeschlossen wird. Mhm. Dann gab es hier noch irgendwie die Idee, dass es vielleicht von Land zu Land unterschiedlich sein kann, weil in Amerika sind ja in Cincinnati der Pella und der Delien sofort rausgenommen worden. Deswegen habe ich ja eigentlich das schon vorher gewusst. Dann hat der Supervisor gesagt, ja, es kann sein, dass hier andere Regeln gelten, aber ich habe dann mit Mischa einmal gesprochen, weil ich mich mit dem sehr gut verstehe. Der kommt ja auch aus Hamburg und der meinte dann, ja, er würde sich auch unwohl fühlen, wenn er jetzt spielen würde, egal ob er darf oder nicht. Aber die hätten ihn gebeten, noch mal ein bisschen zu warten mit dem Rausziehen. Und offiziell war es dann gestern Mittag so 12:30, glaube ich.
Was natürlich jetzt alle auch gerade bewegt. Hast du Informationen, wie es dem Papa geht?
Ja, ich habe ihn gestern noch dann, oder Mischa getroffen und den Vater gesehen aus der Entfernung, als sie sich dann auf dem Weg nach Hause gemacht haben. Und der hatte so einen Tag ein bisschen erhöhte Temperatur, aber bis auf einen kleinen Schnupfen war da gestern nichts mehr. Also den geht es glücklicherweise sehr gut dafür. Und ja, kann man nur hoffen, dass das dann schnell wieder komplett weg ist und ja, Mischa auch wieder anfangen kann zu spielen dann.
Das heißt, die sind auch mit dem Auto unterwegs, oder? Und jetzt, glaube ich, dann zurückgefahren, oder?
Ja, genau. Die sind aus Monaco gekommen. Die wohnen ja mittlerweile da und sind hierher gefahren und fahren dahin auch wieder zurück oder sind gestern dahin zurückgefahren und bleiben da dann, glaube ich, erstmal, bis es dem Vater dann wieder hundertprozentig gut geht und dann spielt Mischa vielleicht nächste Woche wieder.
Wie sind vielleicht noch ein paar Eindrücke, wie sind deine Eindrücke hier von der neuen Normalität auf der Tour? Wie geht's dir damit?
Also solange sich da alle dran halten, geht's mir damit gut. Im Vorfeld wurde da ja einiges angekündigt. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht, wie wenig sich daran gehalten wird. Ich habe damit gar kein Problem, wenn Leute hier ohne Maske rumlaufen können und wenn man einmal morgens Fieber gemessen kriegt, aber dann sollen sie im Vorfeld nicht ankündigen, jeder muss getestet werden, jeder darf nur zum Training auf die Anlage kommen, mit Maske überall rumlaufen und dann komme ich am Donnerstag hier an, habe mir das alles durchgelesen, um mich halt dran zu halten, weil es halt für jeden was Neues ist. Wenn das dann so ein bisschen, sage ich mal, oder viel lockerer alles ausgelegt wird, dann verstehe ich den ganzen Trubel nicht. Wenn ich abends essen kann, wo ich will, wenn ich rumlaufen kann, wo ich will, dann müsste ich jeden Tag einen Test machen, wo ich sofort das Ergebnis bekomme, weil ich könnte mich ja rein theoretisch überall anstecken. Wenn ich abends in die Stadt gehe zum Essen, dann treffe ich Tausende von Leute. Die Zuschauer sitzen hier dicht auf dicht, die meisten ohne Maske, wenn man genau hinguckt. Dann finde ich, kann man sich das schenken, dass man im Vorfeld so ein bisschen Alarm macht von wegen, ja, es sind aber die und die Richtlinien, die sich alle zu halten haben, sonst findet nichts statt. Und ich habe es letzte Woche in Prag schon gehört, dass es auch also eigentlich drunter und drüber ging, wenn man ehrlich ist. Deswegen habe ich die erste Woche auch nicht gespielt, um mir das mal so ein bisschen aus der Entfernung anzugucken. Das finde ich so ein bisschen schade und irgendwo auch ein bisschen verantwortungslos, weil ja, der Virus ist ja nun mal da und jeder muss damit bestmöglich umgehen und wir können froh sein, glaube ich, dass wir jetzt dann wieder mit dem Tennis und Turniertennis anfangen können. Wenn dann direkt am Anfang da so sich gar nicht dran gehalten wird, finde ich das irgendwo ein bisschen überflüssig, dann den ganzen Zauber drumherum zu machen.
Aber nur, dass ich richtig verstehe, aber ihr werdet weiterhin getestet, oder? Das wird weiterhin gemacht, alle 5 Tage oder so, wie das eigentlich vorgesehen war.
Genau, also ich habe meinen Test, weil ich ja Quali gespielt habe, am Donnerstag hier gemacht. Da musste man auch zwischen 2 und 5 hier auf der Anlage sein für alle. Da hieß es zum Beispiel im Vorfeld schon, man muss da sein für den Test, den macht man. Dann wird man schon vom Hotel hierher gebracht mit extra Autos, die das gekennzeichnet sind, Covid-19-Testing. Dann wird man zurückgefahren und soll sich, bis die Ergebnisse da sind, bitte nur im Hotelzimmer aufhalten. Dann sind wir am Donnerstag hier angekommen, konnten trainieren. Es war hier, sind die Leute ohne Maske rumgelaufen, wir haben Bälle geholt. Die haben gesagt, bitte nicht die Umkleiden benutzen, wenn es geht. Die Türen stehen auf, man kann da reinspazieren, es ist gar keiner hier, der irgendwas kontrolliert. So, dann frage ich mich, wozu der ganze Aufregung? Aber ja, wenn man hier am Freitag noch im Turnier ist, wird man nochmal getestet. Das war jetzt die letzte Info, die ich hatte. Und ansonsten wieder das gleiche Prozedere. Wenn man dann nächste Woche spielen will, muss man als Qualifikant am Donnerstag vor Ort sein, wird da getestet. Man kann aber auch, glaube ich, seinen negativen Test, wenn der nicht älter als 72 Stunden ist, von hier mitnehmen zum neuen Turnier, habe ich jetzt auch gehört. Aber ich habe auch von meinem Test am Donnerstag noch keine Nachricht bekommen. Also weder eine E-Mail noch eine SMS noch sonst was, obwohl ich meine ganzen Daten da gelassen habe und dachte eigentlich, ja, so wie es im Vorfeld beschrieben ist, dass man erst nach Benachrichtigung, man hat einen negativen Test, wieder auf die Anlage darf. Ja. Mal gucken, wenn wir dann zum nächsten Turnier fahren, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, das Ergebnis mitzunehmen, dass wir da nicht nochmal getestet werden müssen. Ich lasse mich mal überraschen.
Schauen wir mal, dass aber heute vielleicht noch ein bisschen länger für dich hier läuft diese Woche und dann noch ein bisschen weitermachen. Alles klar, vielen Dank für deine Zeit.
Tobi Kamke ist dann in der nächsten Runde gegen Liam Brody ausgeschieden. Er hat jetzt eine Runde überstanden. Dass er diese Runde überstanden hat, das gab ihm dann auch nochmal 1460 Dollar und 8 Punkte in der Weltrangliste. Besser als in der Qualifikation ausscheiden und gar nichts mitnehmen.
Klar, ist natürlich immer ein Vorteil, auch nochmal hier Spielpraxis mitzunehmen. Und vor allem muss man auch sagen, er ist da auch ein Freund von klaren Worten, was man hier auch gehört hat. Also man hat schon gemerkt, dass die Spieler gerade auch zu Beginn, die eben auch aus Todi kamen oder eben neu eingestiegen sind seit dem Restart, so wie es bei Tobias Kamke der Fall war, dann auch so ein bisschen irritiert waren von dem, was ich anfangs oder eingangs erzählt habe bezüglich dieser recht offenen Umgang mit dieser Pandemie. Und da hat er dann im Endeffekt ja auch kein Blatt vor den Mund genommen und hat dann hier auch eine klare Stellung bezogen und dahingehend immer auch ein interessanter Gesprächspartner.
Tobias Kamke also in der zweiten Runde ausgeschieden. Ein weiterer Spieler, den du in der ersten Runde dabei hattest, beziehungsweise der auch dabei war und der auch seine erste Runde gerade bestritten hatte, das war Mats Moreng. Mats Moreng, auch einer der Spieler, die bei dieser DTB ausgeführten Tour dann dabei war. Und der hatte gegen Fathun Domena aus Argentinien in der ersten Runde mit 6:0 und 6:1 gewonnen. Und einen dementsprechend zufriedenen Mats Moreng hat dann auch Florian Heer angetroffen. Das Interview hört ihr hier.
Ja, Mats Moreng mit einem Sieg ins Turnier in Trieste gestartet hätte. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das war ein relativ lockeres Aufgalopp, kann man sagen.
Ja, locker. Sieht so aus, aber es war nicht so einfach mit dem Wind und so. Es ist hier sehr windig. Aber ich habe wenig Fehler gemacht, habe versucht, so viele Mähle wie möglich erstmal reinzuspielen. Das ist ihm zum Glück nicht ganz so gelungen, deswegen ging es dann relativ schnell.
Du hast die Bedingungen hier angesprochen. Ich glaube, das ist also zumindest für die Challenger-Tour ein neues Venue zum ersten Mal hier.
Ja. Ich finde es sehr schön, die Anlage ist Weltklasse, in meinen Augen, Hotel ist auch sehr nah, Essen in Italien ist generell immer gut und Wind, aber den haben alle, deshalb, also ich finde es ein sehr schönes Turnier und ich hoffe, dass es die nächsten Jahre auch bleiben wird hier.
Du hast dich ja schon ein bisschen an den Restart hier auf der Challenger Tour gewöhnen können, hast letzte Woche in Prag gespielt, wie ist es bisher ergangen, was sind die Eindrücke?
Die ATP gibt sich auf jeden Fall Mühe. Ich bin natürlich einfach, sind glaube ich alle Spieler erstmal froh, dass sie überhaupt wieder spielen können, egal unter welchen Bedingungen. Und letzte Woche in Prag war es sehr schön, auch eine sehr schöne Anlage, haben sich viel Mühe gegeben. Das Einzige, was ich, so ein kleiner Kritikpunkt ist, dass halt die Zuschauer in Tschechien alle ohne Maske rumlaufen. Ja, auch, dass die Zuschauer nah an den Spielern teilweise sind und du dann halt als Spieler mit Maske rumläufst, aber die Zuschauer nicht, weil in Tschechien ist ja keine Maskenpflicht. Okay. Hier ist es besser. Hier haben alle Masken auf eigentlich. Und ja, aber ich bin sehr zufrieden, dass es wieder losgeht und happy.
Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil ich dachte, das könnte quasi von den Turnierveranstaltern vorgegeben werden, dass man quasi nur mit Maske überhaupt auf das Gelände kommt.
Ja, Problem ist, dass in Tschechien ja so gut, die hatten ja kaum Corona-Fälle. Und daher haben die nirgendwo Maskenpflicht in keinem Restaurant, was ich auch verstehen kann. Wenn es für uns so wäre, würden wir auch nicht mit Maske rumlaufen. Nur ist es halt komisch, dass die dürfen Zuschauer haben. Aber wir müssen dann die Masken tragen. Das ist dann immer ein bisschen für die Spieler ist das generell gut, weil wir wollen uns ja schützen. Keiner von uns möchte irgendwie positiv sein. Es waren auch bis jetzt, glaube ich, alle negativ. Also in Prag jedenfalls, hier glaube ich auch. Das ist ja schon mal positiv, dass die Spieler alle gesund sind. Und ja, sonst, wie gesagt, alle froh zu spielen.
Das ist auch so ein bisschen dieses Testing. Hat man das inzwischen auch schon ein bisschen dran gewöhnt? Ich glaube, das sind alle so 4-5 Tage, muss man da immer wieder den Test abgeben.
Ich finde das jetzt nicht schlimm. Für manche finden das sehr unangenehm, diese Stäbchen in die Nase. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde es eher gut, dass die ATP versucht, uns Spieler zu schützen. Und nur so können halt Turniere stattfinden. Ne? Das ist ja auch verständlich. Deswegen finde ich die Tests nervig hin oder her, einfach notwendig.
Vielleicht nochmal kurz zum Turnier in Prag angesprochen, da waren ja einige richtig gute Spieler dabei. Also wenn Stan Wawrinka denkt, du hast gegen Philipp Kohlschreiber auch in der zweiten Runde gespielt. Hat man irgendwie das ein bisschen gemerkt? Da soll es jetzt gerade irgendwie einen Zwischenfall gegeben haben. Ich habe selber nicht mitbekommen, dass ein Match unterbrochen wurde, weil Stan irgendwie trainieren wollte. Da wurde, glaube ich, sogar ein eigenes Match für unterbrochen. Also hat man da irgendwie gemerkt, dass da irgendwie so Starallüren oder sowas da waren?
Davon habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich da auch nicht so mit beschäftige. Stalin, der war eigentlich immer sehr ruhig und freundlich zu allen. Hat halt sein eigenes Ding gemacht, wie viele Tennisspieler. Deshalb ist mir da jetzt nichts Besonderes aufgefallen.
Okay. Du hättest auch in Prag noch spielen können, oder? Da wäre noch eine Runde gegangen. Was war der Grund, überhaupt hier nach Italien zu kommen?
Der Grund war, dass ich bei beiden Turnieren ein oder zwei raus war.
Okay.
Und ich bin hier als Letzter reingekommen.
Okay.
Und war eins raus in Prag, hätte in Prag die natürlich die Quali spielen können, aber halt für einen Punkt und dann für fünf. Und so spiele ich jetzt ein kleineres Feld, bedeutet direkt mehr Punkte nach einer Runde. Und deswegen habe ich mich mit meinem Onkel dazu entschieden, dass wir hier hinreisen, auch wenn ich dafür den Oscar Otte leider allein lassen musste. Wir reisen ja eigentlich immer zusammen. Das ist mir nicht so einfach gefallen und er ist jetzt alleine da. Ich hoffe, er spielt, glaube ich, gleich.
Okay.
Ich muss so viele Punkte sammeln, wie ich kann, weil ich war ja lange verletzt. Ich habe noch viele Resultate in meinem Ranking mit 0 Punkten. Das heißt, bei mir ist jede Runde geht voll auf die Angst. Deshalb möchte ich so viel wie möglich Tennis spielen.
Aber physisch ist, du hast dich letztens angesprochen, ist im Moment alles wieder okay?
Ja. Nach den US Open habe ich mich operieren lassen am Fuß.
Okay.
Und habe dann in Australien wieder angefangen. Dann war auch alles in Ordnung. Und dann, als Corona kam, hatte ich nochmal eine Entzündung im Fuß, in demselben Fuß leider. Es hat nochmal 8 Wochen gedauert. War jetzt nicht so schlimm, weil nicht gespielt werden konnte. In der Hinsicht war es eine gute Verletzung, kann man sagen. Mhm. Aber jetzt bin ich topfit und happy zu spielen. Ja.
Auch noch eine kurze Frage zu den Draws. Wir haben hier wieder einen 32er-Draw, so wie es früher war. Also ja, ein kleineres Feld. Ist das etwas, was ihr besser findet? Oder?
Da hat, glaube ich, jeder Spieler eine andere Meinung. Ich persönlich finde die kleineren Felder besser. Es hat immer Vor- und Nachteile. Bei den 48er Feldern können natürlich mehr Spieler mitspielen. Das ist für Leute, die dann 350 stehen, wenn es viele Turniere gibt, können die halt mehrere Monate und Wochen Challenger spielen, was für sie ja eigentlich besser ist. Deswegen, ich kann da beide Seiten verstehen. Wenn man 150 steht, hat man lieber ein kleineres Feld, weil man halt für eine Runde direkt mehr Punkte kriegt. Ja, und für Turnierveranstalter weiß ich nicht, was besser ist. Wahrscheinlich von den Kosten her ist ein kleineres Feld eher besser, weil in der Quali hat man, glaube ich, keine Hospitality. Aber ich fände es am fairsten, wenn sich das Turnier das aussuchen kann. Das heißt, wenn ein Turnierveranstalter sagt, ich möchte lieber ein großes Feld, dann soll er ein großes Feld machen. Und wenn die Italiener hier so viel sagen, sie möchten lieber ein 32er, dann sollen sie ein 32er machen. Das finde ich am fairsten, wenn jeder sich das aussuchen kann.
Stichwort Draw, schon einen Blick drauf geworfen. Was können wir erwarten von dir diese Woche hier?
Ja, ich gehe immer in ein Turnier rein und versuche es zu gewinnen. Ne? Deshalb, ich weiß nicht, gegen wen ich als nächstes spiele. Ich glaube, gegen Giannesti oder einen Qualifikanten. Habe ich beide noch nicht gegen gespielt, aber ich fühle mich hier wohl und ich bin bereit. Und einfach nur glücklich, dass ich Spieler competitive und Tennis spielen kann.
Super, ich wünsche euch viel Erfolg.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Auch für Mats Moreng war danach Schluss. Er hat dann gegen den Argentinier Thomas Echeverri mit 3:6 und 4:6 verloren. Und Mats Moreng, das können wir sagen, der ist im Moment viel in Ost- und Südeuropa unterwegs.
Ja, der pendelt im Moment, denn es ist ja eigentlich relativ kurios. Es finden ja eigentlich die Turniere lediglich in zwei Ländern statt, nämlich in der Tschechischen Republik und in Italien. Und Moreng hat den Restart in Prag begonnen, ist dann ja eben nicht mehr in das nächste Turnier reingekommen, musste dann mehr oder weniger, um weiter zu spielen, nach Triest fahren und ist jetzt nach Osttschechien, nach Ostrava gefahren und hat dort heute seinen Erstrund ein Match auch bereits bestritten und gewonnen, musste dort vorher auch noch durch die Qualifikation gehen und steht dort jetzt in der zweiten Runde.
Irgendein Leasing-Auto, wo er die Kilometer abfahren muss?
Ich weiß es nicht. Wenn ich dort bin und er noch dort sein sollte, werde ich der Sache vielleicht mal nachgehen.
Du bist ab Donnerstag, bist du dann in Ostrava. Jetzt, wo die Pandemie im Moment so halbwegs im Griff zu sein scheint, da muss dann auch Florian Heer wieder auf die Autobahn. Ansonsten wird er grantlich und von daher bist du ab Donnerstag dann in Ostrava vor Ort. Mats Moreng?
Auch das gilt es zu klären. Ich sage Moreng.
Ja, wahrscheinlich hast du auch recht. Mats Moreng, einigen wir uns auf Mats Moreng, der hat die zweite Runde dann verloren gegen Thomas Echeverri. Ein dritter Spieler, der auch mit dabei war aus deutschen Landen, das war Maximilian Matera. Und auch den hattest du dort wieder vor dem Mikro. Der hatte die erste Runde gegen Hugo Gaston gewonnen mit 6:1, 6:2. Matera war mit einem Protected Ranking in dieses Turnier gegangen, hat dann das Viertelfinale erreicht, wo er gegen Ricardo Bonadio verloren hatte. Aber nach der ersten Runde gegen Hugo Gaston hast du ihn interviewt und das hört ihr jetzt.
Ja, dann Maximilian Matera, herzlich willkommen zurück auf der Challenger Tour mit einem Erfolg. Wie war das Gefühl heute auf dem Platz?
Eigentlich sehr gut, also bin jetzt nicht übermäßig angespannt gewesen, auch wenn es jetzt ja doch eine längere Pause war. Klar waren da irgendwelche, wie ist die deutsche Turnierserie dazwischen, was uns natürlich allen ein bisschen entgegengekommen ist, dass wir nicht ganz vielleicht bei Null anfangen. Aber ja, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie ich reingekommen bin. Ich glaube, es war von Anfang bis Ende sehr konzentriert, sehr konsequent gespielt. Und ja, ich glaube, wenn man erste Runde vom Turnier relativ glatt gewinnt, ist gleich mal ein sehr gutes Gefühl, was man dann hat.
Wir haben uns in Großer Salur das letzte Mal eben gesehen bei der DTB-Serie. Ja. Da hattest du noch erwägt, vielleicht nach Todi zu gehen. Jetzt allerdings den Start hier in Trieste angefangen. Was waren da vielleicht noch die Gründe dafür?
Ja, es ging eigentlich nur darum, was vielleicht für mich gut ist, welche Turniere mir reinpassen. Und dadurch, dass ich ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Turnieren mit meinem Protected Ranking spielen kann und deswegen noch mit meinem normalen Ranking aktuell nirgends reinkommen würde, habe ich mich jetzt einfach dafür entschieden, dass ich ab hier anfange und jetzt halt wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen noch ein Protected jeweils nehmen würde. Einmal in, was ist das nächste? Cordenons. Und dann hoffe ich, dass ich in Aix-en-Provence oder Proste auf irgendwo reinrutsche vielleicht noch. Dann könnte ich die drei Wochen am Stück spielen.
Einige Spieler haben schon gesagt, dass diese nationalen Exhibition-Series den Spielern auch geholfen haben. Jetzt so in Rückbetrachtung vielleicht ein bisschen zu sehen, war es vielleicht sogar ein Vorteil, dass man das auch in dem normalen Spielsystem gespielt hat und jetzt nicht irgendwelche Experimente dort stattfinden hat lassen?
Ja, ich denke schon, weil ich meine, das sind genau die Situationen, die man hier auch bekommt. Vielleicht ist man natürlich jetzt halt beim nationalen Turnier irgendwo vielleicht nicht ganz so angespannt wie jetzt halt in der Match-Situation, wenn man dann mal wirklich Breakbälle und so abwehren muss. Mhm. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass es das normale System war, auch Tiebreaks und so weiter gab, ist das alles was sicherlich uns nur helfen konnte und nicht geschadet hat.
Jetzt ist dein erstes Turnier seit dem Restart hier eben. Wie sind die Erfahrungen, wenn du dich so mit dem Gelände umschaust und so weiter und auch natürlich mit den Tests, die ihr durchlaufen dürft? Wie geht ihr damit um? Wie geht's dir damit?
Ja, also zunächst mal bin ich sehr zufrieden, überhaupt wieder reisen zu können. Wir sind jetzt halt hier eben mit dem Auto da, auch bewusst mit dem Auto gekommen und versuchen so ein bisschen, ja, wenn man sagen kann, so unser eigenes Ding zu machen, dass wir für uns uns an alle Sachen halten. Manchmal denke ich mir, die Leute sind ein bisschen unvorsichtig hier oder man sieht ja schon so ein paar Sachen, wo man ja vielleicht mal auch mit dem Turnierdirektor oder so reden könnte. Aber ja, also ich fühle mich hier jetzt halt nicht irgendwie unsicher oder sonst was, sondern ja, ich versuche mit Abstand an den ganzen Sachen zu sein, mich an das zu halten, was ich im Prinzip für richtig empfinde und dann ist das schon alles okay und eigentlich keine große Gefahr da, denke
ich. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, für den, was du meinst, wo Verbesserungspotenzial vielleicht da ist?
Nun, schwer zu sagen, also ich finde, Maskenpflicht im Freien ist immer so ein bisschen zwiespältig, ob man das wirklich immer braucht und so weiter. Aber ich finde, gerade die Zuschauer sollten vielleicht doch eine Maske vielleicht aufhaben, gerade um uns Spieler zu schützen, weil ich glaube, es ist jetzt halt noch vertretbare Temperaturen, es ist jetzt nicht 40 Grad und ich glaube, das würde einfach uns so ein bisschen das Leben erleichtern, dass wir vielleicht auch bei den Matches und so weiter zuschauen könnten auf der Tribüne. Und ja, das finde ich einfach, ja, ist nicht optimal gelöst.
Daniel Altmaier hat mir zum Beispiel in Todi gesagt, dass er sich gar nicht lange auf den Turniergeländen aufhält. Er versucht dann eigentlich ja viel wieder ins Hotel zurückzugehen. Hast du schon einen Plan, wie es damit umgeht? Weil es ist ja auch eine recht attraktive Stadt, die man hier auch vor der Nase hat.
Ja, sicherlich. Ich war noch nie in Triest, das ist jetzt auch ein bisschen außerhalb. Aber ja, ich meine, im Prinzip ist das, was man, glaube ich, tun sollte. Dass man sagt, man geht zum Training, zum Essen her, spielt seine Matches. Aber ja, dann hat sich das auch so ein bisschen, zumindest in der Anfangszeit, solange das Problem immer noch so besteht, ist das, glaube ich, das Vernünftigste für uns.
Ein kleiner Ausblick auf die nächste Runde. Ich glaube, Antoine Huang und Colarini, genau. Ja, das sind die zwei möglichen Gegner. Ja. Kannst du die einschätzen? Kennst du die zwei?
Ich habe in keinem von beiden jemals gespielt. Ich kenne Colarini von ein paar Turnieren, deswegen weiß, dass er ein sehr guter Fighter ist, ein Linkshänder, was auch vielleicht mir heute geholfen hat, dass ich schon einen Linkshänder hatte. Und ich glaube, Huang ist ein sehr guter Grundlinienspieler, also wirklich zwei ordentliche Spieler und wird sicherlich nicht leicht.
Super, weiterhin viel Erfolg die Tage, danke.
Hast du gerade auf dem Zettel, wie viele Protected Rankings Matera noch übrig hat?
Nee, habe ich nicht. Das ist allerdings ja eben noch eine begrenzte Anzahl, genau, die er dort eigentlich verwenden kann. Und er muss dort ja in der Planung darauf ja Rücksicht nehmen, dann eben auch zu schauen, in die Turniere dann reinzugehen, wo er eben auch meint, ja, dass es sich eben auch lohnt. Das Problem im Moment natürlich ist, dass gerade alle Challengers, aber auch teilweise ja bis runter auf ITF World Tennis Tour Ebene, die Turniere derartig stark besetzt sind, dass er es ohne Protected Ranking wahrscheinlich im Moment gar nicht schafft. Und Matera, immerhin ehemaliger Top 50 Spieler, der hatte dort eigentlich schon einen guten Lauf. Und das hätte man schon gedacht, dass er dort vielleicht eben auch relativ tief gehen kann in dieses Draw. Allerdings gab es ähnlich wie in den letzten Woche in Todi einen Italiener, der dort wieder einen relativ starken Lauf gehabt hatte. Letzte Woche war es Gianmarco Moroni. Diese Woche war es Riccardo Bonadio. Da weiß ich übrigens, Riccardo Bonadio, habe ich aufgepasst bei den italienischen Schiedsrichtern, wie man das ausspricht. auch der hatte so einen richtig guten Lauf, aus der Quali gestartet und dann eben bis ins Halbfinale, hat dann im Viertelfinale den Lauf von Maxi Matera beendet.
2-6, 7-5, 6-4. Ich habe das Match gesehen. Matera hatte im zweiten Satz die Chance, dann auch noch ja das Match dann an sich zu reißen, um dann ins Halbfinale einzuziehen. Aber da hat er sich so ein bisschen das Spiel vom Schläger nehmen lassen. Und da konnte Bonadio konnte dann daraus Kapital schlagen und hat am Ende das Halbfinale beziehungsweise das Finale sogar erreicht. Das war Maximilian Matera. Auch der versucht, sich wieder zurückzukämpfen in die Top 100 der Weltrangliste. Er war vor ein paar Jahren im Achtelfinale von den French Open und da möchte er sicherlich gerne wieder zurück. ein vierter Spieler, den du vor das Mikro bekommen hast. Und da sind wir beim ersten internationalen Spieler. Das ist Alexei Popperin. Der ist nicht aufs Hartplatz unterwegs jetzt hier in New York. Der hat die Reise nicht angetreten, ist in Frankreich geblieben, hat dort trainiert und spielt jetzt im Moment auf Sand, um sich dann auch auf die French Open vorzubereiten. Alexei Popperin war an 1 gesetzt, hatte seine erste Runde gegen den Franzosen Quentin Ali gewonnen mit 6-4 und 7-6. Und dann stand er dir zur Verfügung zum Interview.
Yeah, well, congratulations. Good start into the tournament. What was the key to success in this match today?
I think the serves and the important points were the key to the match. I think, especially in the second set, it was a very tight second set. I got a early break, and he played a really solid game to break back straight away. And I kept my head cool, which is important for me in these types of situations. And I kept it cool when he had 3 set points also, which was really important. Mm.
It's your first tournament since the restart of the ATP Tour. How does it feel in this new normality we have now here on the tour?
Yeah, it just feels great to be back on and playing matches. I missed it a lot. It's never in my life has it happened that I've had to go 7 months without competing on the tour. So It was a weird situation, but I'm just grateful to be back, and I'm happy to be back competing and happy with the win.
And you skipped the US Open, obviously. Can you tell us a bit about the reasons for that?
I think it was just everything that was happening with the virus. If I didn't particularly like the idea of traveling that far to go play in a bubble, which from the looks of it looks really, really, really intact. But, it was just too risky for me at the time. I spoke to my team and I spoke to my family, and it was just a better decision to drive here and then play this tournament.
Okay, so all the best for that. Thanks a lot.
Thank you.
Popperin ist einer der ganz, ganz wenigen Nicht-Europäer, die im Moment sich im europäischen Tennis aufhalten und die im Moment Turniere spielen in Europa. Ist dann auch eher ein ungewöhnlicher Anblick im Moment.
Ja, ganz klar. Also die größte Hürde ist und bleibt die Reisebeschränkung. Also das ist immer noch der Punkt, womit viel steht und fällt bei den einzelnen Spielern, eben auch betreffend auf ihre Reiseplanungen. Und dementsprechend sind es eigentlich in der Regel nur die Spieler, die eben auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier in Europa verweilen, die in Europa trainieren. Das gilt auch für viele Südamerikaner, die man in den Draws findet. Der ein oder andere Argentinier vor allem ist ja hier eben auch immer wieder zu finden. Meistens sind es eben dann auch Spieler, die bereits sowieso hier den europäischen Sandplatz-Swing gespielt hätten und dementsprechend also sich sowieso in Europa aufhalten.
Alexei Popperin wird dann wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, er wird dann zu den French Open reisen, dass wir da wohl mitmachen, wenn die French Open gespielt werden. Dort ist ja im Moment wieder Risikogebiet am Start und wir hoffen, dass die gespielt werden. Momentan sieht es noch so aus, als ob es gespielt wird. Aber da müssen wir jetzt ja schon ein kleines Sternchen dran machen. Von daher, das ist eine Sache, hoffen wir, dass es da gut läuft. Kitzbühel würde er wahrscheinlich gerne rein wollen, aber da ist ja der Cut so weit oben. Von daher, da müssen wir auch noch gucken, wer dort spielen wird. Und vielleicht ist Popperin da auf Platz 30 der Alternate-Liste. Und muss mal sehen, wer alles weit kommt hier bei dem Turnier, bei den US Open. Das Turnier in Kitzbühel fängt ja nächste Woche an. Das waren die 4 Spieler, die du nach der ersten Runde hattest. Wir haben noch ein paar Interviews, unter anderem mit Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos Ferrero ist der Coach von Carlos Alcaraz. Der hat eine Akademie. Juan Carlos Ferrero war ja mal der Coach von Alexander Zverev für kurze Zeit und hat jetzt eine Akademie und hat sich Carlos Alcaraz unter seine Fittiche genommen. Und das Interview hören wir jetzt.
Well, Juan Carlos Ferrero, you are here with two players of your academy.
Yes.
Both have reached the semifinals. I think you must be very pleased with this week so far here.
Of course, for the academy, it's been a very nice week. I think the both players, they are playing very well. Obviously, Carlos is much younger than Mario, has a little bit less experience. But I'm very happy the way that things are happening here in Italy, so keep going and try to even do the better.
You already mentioned that all eyes are on Carlos, obviously. Are there any things you have worked with him during the COVID suspension of the tour?
I try to him to have him motivated. I think in that time, once you know you don't know when you're gonna come back and play again the tournament. It's very difficult for the players to keep motivating all the time and keep practicing, and that was the most difficult thing in that moment. But I think he did it very well. He, you know, stay calm and practicing a little bit and doing hard work physically because we couldn't do much tennis in that time. But you know, I think he did it well, and right now we're here. I think the work that we did comes out, so happy.
It's the second week since the restart of the tour. How is your feeling? What are you thinking of the tournament?
Everything is different. Definitely, we have to use to it and try to be responsible with all the things that we do. Yeah, for the players, it's been tough, you know, because in Spain, for example, we cannot play with people. Here, you can play with people. Also, we have to do a test every week, so it's not nice, but it's necessary. So, yeah, everything is different, but we're trying to do our best. The players are trying to do their best, and I think for the moment it's working well.
One last thing. David Ferrer and Alexander Zverev have joined the partnership.
I know.
You know both very well. What are your thoughts on this?
I mean, I think it's gonna be very good also for both persons, because David, he has not much experience on the coach way, and Zverev, I think he has a lot of respect for David, so I think they both start in a good way in Monte Carlo practicing, and I know very well that David is you know, excited to go back on the tour as a coach, so you know, wish them best of luck.
Did you speak to him? Maybe have any advices or
no? Not much. I think he has enough to be the coach and know to do how to do things.
Okay, so okay. Bad. Thank you.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Man muss ja so ein bisschen aufpassen bei Carlos Alcaraz. Der wird ja schon von vielen, vielen Menschen mit Rafael Nadal verglichen. Da muss man schon sehr aufpassen, dass der Junge nicht in irgendeiner Weise nicht auf die schiefe Bahn gerät, aber komplett den Faden verliert, oder?
Ja, ganz klar. Das ist natürlich bei jedem Spanier, jungen Spanier, der hier ähnliche Erfolge schon gefeiert hat, obwohl das in dem Fall eigentlich relativ schwierig ist, denn wie gesagt, Alcaraz ist neben Nadal der jüngste Challenger-Champion hier geworden, aber es gibt natürlich schon so ein paar, die in den letzten Jahren dann immer auch mal wieder gehypt wurden. Ne? Ich denke zum Beispiel an einen Carlos Boluda, der, ja, man kann schon, wenn man es hart ausdrücken will, sagen, dass er daran zerbrochen auch ist, zu einem gewissen Teil, das dann eben auch nicht getragen hat. Ja, deshalb glaube ich, ist es ein sehr guter Schritt, dass er einen sehr erfahrenen und auch, man muss ja sagen, einen sehr bodenständigen Coach dort an seiner Seite hat. Juan Carlos Ferrero hat diese Akademie schon sehr, sehr lange. Die hatte bereits während seiner eigenen Profikarriere noch gegründet, damals mit seinem eigenen Coach zusammen. Also man hat da sehr früh die Weichen auch auf ein Leben nach der Karriere gesetzt. Und ja, jetzt ist er eben mit ihm auch auf der Tour, nachdem das mit Alexander Zverev, er hat sich da jetzt nochmal ganz nett dazu geäußert, wie das jetzt mit David Ferrer auch weitergehen könnte, wünscht den beiden ja sehr viel Glück, hat sich da sehr neutral gezeigt, aber ist ja auch klar, ist ja auch verständlich, aber hat sich jetzt eben auch einen jungen, neuen Protégé geholt und ja, das ist eine Kombi, die ganz gut funktionieren kann. Carlos Alcaraz selber ist ein sehr bescheidener, junger Typ, der auch etwas wortkarg ist, muss man sagen, wenn man sich mit ihm unterhält, dann kommen da sehr oft so die Standardfloskeln raus. Viel mehr lässt er da kaum zu oder ist dann auch relativ schüchtern dort. Tut man sich schwer, so ein bisschen ins Tiefere da reinzukramen. Man hat so herausgefunden, dass er gerne Golf spielt. Ja, also er geht mit Juan Carlos Ferrero, der selber auch ein passionierter Golfspieler ist, dann gerne auch mal raus auf den Platz. Also das heißt, die verbringen auch viel Zeit miteinander. Und wenn man die beiden beobachtet, und ich konnte das jetzt über 2 Wochen oder knapp 2 Wochen eigentlich relativ gut machen, dann merkt man, sie kommunizieren viel auf dem Platz, auf dem gesamten Gelände. Sie wirken da sehr harmonisch. Der junge Spieler versucht, seinen Mentor dort auch immer wieder nach Rat zu fragen. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Kombo, die dort unterwegs ist. Und das ist eine ganz starke Geschichte, die, glaube ich, dort auf uns zukommt. Und rein spielerisch merkt man, hat er alles. Ne? Also er hat die wunderbaren Grundschläge, gerade die Vorhand auch, erinnert sehr gerne an die von Ferrero. Streut auch gerne den einen oder anderen Dropshot ein. Gerade im Halbfinale hat er dort Mussetti auch an den Rande des Wahnsinns mitgetrieben. Und ist auch teilweise sehr stabil am Netz. Ne? Also auch das, was für den klassischen Sandblatt-Spanier jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber dort merkt man auch einen progressiven Ansatz, dort auch mal nicht nur an der Grundlinie zu verharren, sondern auch gerne mal vor ans Netz zu gehen. Und da macht er auch schon richtig einen guten Job. Und man darf nicht vergessen, 17 Jahre alt. Also da kommt was richtig Großes auf uns zu, da bin ich mir ganz sicher.
Also du sagst, der Hype ist gerechtfertigt.
Ja, man muss natürlich immer aufpassen mit diesen Vergleichen, genau. Ganz klar. Also das sind ja immer diese Geschichten, was weiß ich, 20 Grand-Slam-Titel und wie viel er gewinnen soll. Also darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, glaube ich, dass man einen Spieler haben wird, der sich in der Weltspitze etablieren wird. Alles natürlich auch immer unter der Voraussetzung, dass er verletzungsfrei bleibt. Ne? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Kriterium, was man nicht vergessen darf. Rein spielerisch hat er alles von der Persönlichkeit. Er hat den richtigen Coach. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Paket.
Wir werden es sehen, wir werden es beobachten. Letztes Jahr eine Geschichte, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, war das Spiel von Carlos Alcaraz gegen Rudi Mollecker letztes Jahr. Wo war das denn nochmal bei diesem Challenger?
Ja, das war in Murcia. Und Murcia. Das ist ja auch, ja, ist ja ganz witzig, weil Alcaraz selber kommt aus Murcia. Ja. Ne? Also das war quasi sein Heimturnier und hat dort gleich richtig für Stimmung gesorgt. Aber man hat inzwischen schon gemerkt, das ist jetzt keiner mehr, der unterm Radar läuft. Ja. Ne? Also auch in Triest hat man es gemerkt, die Zuschauer kamen zu seinen Matches. Das war jetzt nicht nur, weil jetzt dort die Italiener dort mit am Platz waren, sondern es war schon auch wirklich sehr, sehr deutlich zu spüren, dass die Leute hier auch den jungen Spanier sehen wollten, weil sie natürlich schon gemerkt haben, na, der bleibt vielleicht nicht lange auf diesem Level und so nah wäre man an so einen vielleicht zukünftigen Superstar auch nicht mehr rankommen.
Carlos Alcaraz, im Interview haben wir ihn gleich noch, beziehungsweise im Siegerinterview, aber wir haben noch zwei weitere Interviews, nämlich mit Ricardo Bonadio, den du gesprochen hast. Der hat nämlich im Viertelfinale gegen Maximilian Marterer gewonnen und der hatte dann das Finale erreicht und das als Qualifikant hier ist er durchgekommen und hatte erst Juri Rodionow aus Österreich besiegt, dann hatte er Roberto Gisi Zuberbi aus der Dominikanischen Republik besiegt, dann Maximilian Marterer und dann auch Mario Vieira Martinez. Also er hat gute Leute geschlagen auf dem Weg ins Finale und nach dem Viertelfinale gegen Maximilian Marterer, was ich eben schon gesagt hatte, was eigentlich Marterer hätte gewinnen können, da hat er dir Rede und Antwort gestanden und das hören wir jetzt, das Interview.
We will have a try. Well, first of all, congratulations. A great victory today. What was the key to success in this match?
Thanks a lot. I play yesterday. I finished the match yesterday at 7:30 in the evening, and this morning I'm a little tired. And in the first set, I didn't have a lot of energy for playing against him because he has a left hand. He didn't make a mistake. He tried to move me every point, so it was a tough match. In the second set and in third, I tried to take his backhand. I tried to move the game, and I played so good in the second and third set.
What are your impressions of the restart of the Challenger Tour in general?
What?
Your impressions since the restart of the tour. What do you think of the tournament and that it's that you could back to the court?
Yeah, it's not easy to make a tournament now in this moment because you have to organize a lot of things. The people inside the club, you have to be to make a player lounge for us in the restaurant. So it's this tournament is really nice, and I think that they are making a good job. But like in Todi and maybe next week in Cordenons, in a lot of challenge now in Italy.
It's okay. Thanks. Thank you.
Ricardo Bonadio, ins Finale gekommen hier bei diesem Turnier. Und das sind diese Turniere, die man dann auch einmal braucht, als auch als Qualifikant, dass man dann mal diesen Sprung machen kann. Er ist jetzt auf Platz 286 in der Weltrangliste. Das ist seine höchste Position. Er ist 27 Jahre alt. Er war noch nie in der Nähe von zum Beispiel einer French Open Quali oder so. Und das sind die Sachen, die man zwischendurch einfach mal braucht.
Ja, es war auch für ihn sein erstes Finale auf der Challenger Tour. Und ja, wenn du hier als Runner-up dann das Turnier verlässt, dann sind es 60 ATP-Punkte, die dann man mitnimmt, was in diesen Regionen sehr, sehr viel wert ist, was einen großen Sprung in der Weltrangliste, du hast es erwähnt, dann auch am Ende bedeutet. 7.200 Euro an Preisgeld, was für die Spieler in den Regionen auch nicht ganz uninteressant ist. Und ja, ehrlich gesagt, ich habe ihn bisher gar nicht groß auf dem Radar gehabt. Ist ein ähnlicher Erfolgslauf, analog zu Gianmarco Moroni in der letzten Woche. Und ja, ist die Frage, inwieweit er das natürlich jetzt in den nächsten Wochen dann auch bestätigen kann.
Ricardo Bonadio hat hier das Finale erreicht und unterlag dann Carlos Alcaraz Garcia in diesem Finale. Und der war dann im Finale, ja, Carlos Alcaraz, der hat hier die Geschichte des Turniers geschrieben. Im Halbfinale, in einem Halbfinale, was sehr viele Menschen geguckt haben dort vor Ort, hat er in einem Youngster-Duell gegen Lorenzo Musetti gewonnen. Lorenzo Musetti letztes Jahr auf den Juniorenturnieren der Grand Slams groß rausgekommen und hatte wirklich gut gespielt. Ich habe ihn beim Juniorenwettbewerb letztes Jahr bei den Australian Open gesehen. Da hat er schon für Furore so ein bisschen gesorgt. Und hier hatte er dann das Halbfinale erreicht und dort hat er gegen Carlos Alcaraz mit 5-7, 6-2 und 3-6 verloren. Alcaraz zog ins Finale ein. Dort hat er Ricardo Bonadio mit 6-4, 6-3 besiegt. Er ist noch nicht der Gesprächigste und man muss ihm noch so das eine oder andere Wörtchen aus der Nase ziehen. Aber wir haben ihn im Interview und ihr könnt irgendwann immer sagen, ich habe ihn damals bei Challenger Corner zum ersten Mal gehört. Das hört ihr jetzt, das Interview.
Carlos Alcaraz, winner here at the ATP Challenger in Trieste. It was a great final today. What was the key to success in the end?
Bueno, pues la verdad es que he tenido que jugar a un gran nivel porque Ricardo venía jugando muy bien durante toda la semana y es un gran jugador. Así que he tenido que estar muy vivo, muy, muy activo, una concentración muy alta y sobre todo calma de cabeza. Con buena actitud al final todo sale.
First final, first challenger title. I think it must be a perfect week for you here.
Sí, la verdad es que ha sido una gran semana. Venía desde la quali, aunque Ricardo también, y la verdad es que he tenido que jugar a un gran nivel durante toda la semana y aguantar bien físicamente, porque aunque creas que no, son muchos partidos a un alto nivel.
How will the next couple of weeks look like for you?
Bueno, pues la siguiente semana es Cordenons y me lo tomaré pues a disfrutar como he hecho en este torneo, a disfrutar y aprender.
I think you will now climb up the rankings, you will crack the top 250. Is there a chance maybe, or do you want to get into the qualies of a Roland Garros? Is this a goal for you?
Sí, la verdad es que entrar en mi primera quali de un Grand Slam como es Roland Garros, la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de poder lograrlo y más ganando un Challenger, mi primer Challenger aquí en Trieste. Estoy muy contento.
Okay, thanks a lot and all the best.
Thank you.
Wir hatten auch Jannik Sinner als erstes im Interview, von daher, wir haben eine gute Quote da im Moment. Noch.
Ja, das, die Sinner-Geschichte ist übrigens ein Klassiker. By the way, das habe ich muss ich an der Stelle vielleicht noch ganz kurz erzählen. Als ich in Triest angekommen war, da gab es dann auch so ein kleines Turniermagazin. Ne? Und das habe ich mir dann angeschaut, habe die erste Seite aufgeschlagen und rate mal, wer dort mir entgegensprang.
Der Jannik?
Der Jannik mit einem wunderbaren Tennis-Tour-Talk-Bild aus Bergamo.
Ist ja ein Traum.
Ja, war überraschend, ja. Aber ja, du hast recht, es gibt natürlich so diese jungen Leute. Und wenn man an Sinner jetzt denkt, wie viel der ist an der Weltrangliste inzwischen? Auf jeden Fall schon.
Top 50?
Ich glaube noch nicht ganz, oder?
Ich gucke jetzt mal gerade nach. Sinner ist 74 sein, Entschuldigung.
Bitte?
74 sein.
Ja, genau. Also ich sage, also irgendwas in den Top 100 auf jeden Fall mit drin. Also man sieht, es geht relativ schnell. Ne, das war Bergamo 2019, das heißt im Februar letzten Jahres. Jetzt kann man die Vergleiche dann anfangen zu ziehen, obwohl man natürlich ganz klar festhalten muss, dass natürlich jetzt der Zeitpunkt, in der Carlos Alcaraz dieses Turnier gewonnen hat, natürlich ein völlig anderer ist. Ich habe vorher schon mal erwähnt, die Felder sind im Moment sehr, sehr stark besetzt. Das sind nur wenige Turniere zur Auswahl. Er musste durch die Qualifikation gehen. Er hat den Todi in der ersten oder zweiten Runde verloren gehabt. Das heißt, er hat natürlich dann auch Vorbereitungszeit gehabt, sich in Triest auf das neue Turnier dann einzugewöhnen. Aber nichtsdestotrotz, das wird ganz klar auf dem Schirm bleiben. Und wenn man sich das auch in Social Media angeschaut hat, das haben wirklich viele, viele Leute auch in den Livestream gesehen. Es gibt eine unglaubliche Response im Social Media Bereich. Also die Tennisszene, die hat das schon eindeutig hier zu Kenntnis genommen. Ihr habt es gemerkt, das Interview ist natürlich auf Englisch bzw. Spanisch gelaufen. Ich habe ihn im letzten Jahr bereits schon mal in L'Aquila interviewt gehabt und habe mit ihm gesprochen und habe dann natürlich auch festgestellt, dass es auf Englisch noch ein bisschen schwer für ihn ist. Er fühlt sich dann auf Spanisch noch wesentlich wohler und nehme das dann natürlich auch gerne so mit, dass es dann auch ein bisschen einfacher sich in dem Bereich dann natürlich mit ihm zu unterhalten. Auch während der Siegerehrung war das ganz nett. Stadion oder Moderator hat dann um ihn ein paar Siegerworte gebeten und hat dann eben angefangen auf Englisch zu sprechen. Als er dann so ein bisschen den Faden verloren hat, hat er dann mehr oder weniger das Publikum gefragt, ob er jetzt auf Spanisch weitermachen dürfte. Und das Publikum hat das dann also mit Applaus dementsprechend auch befürwortet. Und dann lief also auch der Rest der Siegerehrung und der Siegesansprache in Spanisch ab. Und gut, das ist legitim. Ein Rafa Nadal hat sich zu Beginn auch sehr schwer getan, wenn wir uns zurückerinnern. Und das wird sich dann auch geben, wenn die Turniere internationaler werden, wenn die Anfragen internationaler werden. Und dann wird er natürlich eben auch wahrscheinlich automatisch das Englisch besser verbessern und dadurch natürlich auch vor allem sicherer damit werden.
Absolut. Und wie gesagt, Rafael Nadal war am Anfang auch noch sehr, sehr schüchtern, ist heute noch sehr schüchtern, und aber er ist jetzt inzwischen ja auch sehr erfahren, was sowas angeht. Von daher, das passt dann schon alles. Und ihr habt, wie gesagt, zum ersten Mal Carlos Alcaraz im Interview gehört. Und nächstes Jahr im Stadionmagazin vom Turnier in Triest gibt es dann wieder ein Tennis-Tour-Talk-Foto dann von Carlos Alcaraz.
Ja, obwohl ich glaube, da jetzt wahrscheinlich sie ihre eigenen Bilder gemacht haben.
Meinst du? So, für dich geht es diese Woche nach Ostrava weiter. Ostrava ist auch ein Turnier mit einigen deutschen Spielern und viele sind von Prag rübergegangen. Der Einzige, der das nicht gemacht hat, ist Stan Wawrinka. Der hat genug gespielt in Prag.
Ja, der hat genug Spielpraxis sich geholt, war ja unglaublich super besetzt, gerade die erste Woche in Prag, und hat ja dann auch noch in der zweiten Woche bei einem anderen Venue auch noch mit angetreten. Ich habe es eingangs erwähnt, wir haben zwei Länder im Moment zur Auswahl. Jetzt habe ich zwei Wochen in Italien gemacht. Jetzt wäre es natürlich schon nochmal auch ganz interessant, sich ein Turnier in Tschechien anzuschauen. Und das Turnier in Ostrava war bisher immer für mich nicht so einfach zugänglich. Da waren immer Parallelturniere, die dort stattgefunden haben, oder ist sich bisher für mich immer noch nicht ausgegangen. Und ist jetzt eine ganz gute Gelegenheit, dort mal hinzugehen, auch wenn es vergleichsweise zu Triest doch noch ein Stück weiter ist.
Henry Laaksonen ist dort an 1 gesetzt. Lord Gulbis wird auch dort vor Ort sein. Sergej Stachowski ist da, Ilija Ivaška ist da, Talon Griekspoor und Robin Haase, die im Moment um die Vorherrschaft der niederländischen Nummer 1 kämpfen. Beide ungefähr in gleichen Ranking-Regionen im Moment. Oscar Otte ist aus deutscher Sicht da. Jon Chung ist aus der Sicht von interessierten Tennisspielern da. Der arbeitet ja an seinem Comeback, nachdem er so lange verletzt war. Malek Jaziri ist heute in der ersten Runde ausgeschieden. Also da gibt's auch einige Spieler, die interessant sind und die interessant auch für ein Interview sind. Und vielleicht gibt es ja nächste Woche schon wieder eine neue Challenger Corner. Auf jeden Fall, das war die aktuellste Ausgabe mit dem Turnier aus Triest. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir machen. Ihr solltet auf jeden Fall tennistourtalk.com in den Bookmarks haben. Folgt Florian auf Twitter, Instagram und Facebook mit Tennis Tour Talk. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.